أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا تَعْلَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الله der Erhabene sagt, was sinngemäß heißt. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das 7 Ähren wachsen lässt und in jede Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen nachfolgen lassen, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Freundliche Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, dem Beleidigungen nachfolgen. Allah ist unbedürftig und nachsichtig. O, die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte, wie derjenige, der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen ausgibt und nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. So ist sein Gleichnis das eines glatten Steins mit Erdreich darüber. Ein heftiger Regenguss trifft ihn und lässt ihn nackt. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Das Gleichnis jener aber, die ihren Besitz im Trachten nach Allahs Zufriedenheit und aus ihrer Gewissheit ausgeben, ist das eines Gartens auf einer Anhöhe, den ein heftiger Regenguss trifft, und da bringt er seinen Ernteertrag zweifach hervor. Und wenn ihn kein heftiger Regenguss trifft, so doch Sprühregen. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Möchte einer von euch gern, dass er einen Garten habe, mit Palmen und Rebstöcken, durcheilt von Bächen, indem er von allen Früchten hat, während ihn schon hohes Alter getroffen hat und er noch schwache Nachkommenschaft hat, und dass ihn, also den Garten, dann ein glühend heißer Wirbelwind treffe und er hierauf verbrenne. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken möget. O, die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus. Gebt aus von den guten Dingen aus euren Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben, und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus, während ihr selbst es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein Auge zuzudrücken, und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist. Der Shaitan verspricht euch Armut und befiehlt euch Schändliches. Allah aber verspricht euch Vergebung von sich aus und Huld. Allah ist allumfassend und allwissend. Er gibt Weisheit, wem er will. Und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da viel Gutes gegeben. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Möge Allah uns Weisheit geben. Und möge Allah uns diesen Verstand geben, womit wir reflektieren können. Alhamdulillah. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese Religion. Wir danken Allah für die Rechtleitung. Wir danken Allah für den Islam. Wir danken Allah, dass wir zu den Betenden gehören. Wir danken Allah, dass wir hier für ihn, um sein Wohlgefallen, sitzen. Wir danken Allah, dass er uns auswählt, dass wir zu den Moscheenbesuchern gehören und nicht zu den Kneipenbesuchern oder andere Orte, wo du kein Hasanat bekommst, noch mehr Last und Krankheiten vielleicht. Alhamdulillah, es ist nicht selbstverständlich. Wir danken Allah, dass er uns einen Verstand gegeben hat, womit wir denken und nachdenken können. Wir danken Allah für die Gesundheit, für seinen Huld, für seine Gnaden. Wallahi, ohne Allah wären wir verloren. Wir wären auf der Irre. Vielleicht wären wir Buddhisten oder Feueranbeter oder Kühenanbeter. Aber durch seine Rechtleitung sind wir gerettet. Nur durch seine Barmherzigkeit. Es ist nicht selbstverständlich. Deswegen, wir danken Allah für die Rechtleitung und bitten ihn gleich auch, dass er uns diese Gabe bewahrt. Bis zum Tod, bis zum letzten Atemzug. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass du auf den Islam stirbst. So viele haben gute Vergangenheit. Kurz vor dem Sterben, 2 Monate, 2 Jahre vorher, alles weg. Und dann starb er auf schlechtem Weg. Deswegen, wir beten Allah, dass er unser Ende gut macht. Dass wir ein gutes Ende am Ende unseres Lebens haben. Dass wir auf seinen Weg sterben. So wie Yusuf gebetet hat. Yusuf, der Prophet, ein Prophet, er hat Angst, dass er nicht auf dem Weg stirbt. Er sagt, Rabbi qad ataytani min al-mulk. وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. او mein Herr, du hast mir so viel Wissen gegeben, so viel von deinen Gnaden, du hast mir Reichtum gegeben, du Erschaffer der Himmel und der Erde, was willst du? Lasse mich Muslim sterben. Ein Prophet sagt sowas. Lasse mich bitte Muslim sterben. Lasse mich Muslim sterben, denn er weiß nicht, ob sein Ende gut ist. Deswegen muss ein Muslim immer, niemals in Sicherheit, sich in Sicherheit fühlen und sagt, ich bin auf dem Weg und bleibe auch so. Fühl dich niemals so. Und heute geht es darum, das Thema von heute geht es darum, denn ich habe einen Vers gelesen. So viele Muslime lesen diesen Vers und gehen vorbei. Denn sie verstehen nicht richtig, was drin ist. Auch die Wissenden unter ihnen. Natürlich, wenn man nicht zu den Gelehrten zurückkehrt und zu den Tafsir und zu der Sunna, dann kann man diese Vers nicht gut verstehen. Wie lautet der Vers? Hunuma 266. Jetzt werde ich den Vers mit ganz deutlichem Deutsch sprechen. Normale, verständliches Deutsch. Und dann überlegen wir mal, was das ist. Allah sagt, wünscht einer von euch, dass er Garten besitzt und Rebstöcken, durcheilt von Bächen und Wasserquellen und er bekommt in diesem Garten von allen Arten von den Früchten, indem er ein hohes Alter erreicht hat, schwach. Und er hat schwache Nachkommenschaft bei sich, noch kleine Kinder. Auf einmal kommt ein glühendes Wirbelsturm. Er verbrennt sein ganzes Besitztum. Garten und Rebstücken, Früchte, alles geht weg. Und dann bleibt er pleite. Und dann sagt Allah am Ende, hier liegen Zeichen für diejenigen, die nachdenken. Sind wir von denen jetzt? In diesem Vers gibt es Zeichen für diejenigen, die nachdenken. Was will Allah uns damit sagen? Jemand ist reich, okay, gut. Er hat ein hohes Alter erreicht, 80 Jahre, 90, nicht mal kräftig. Er hat kleine Kinder, die noch nichts können, nicht ihm helfen können. Auf einmal kommt ein Wirbelsturm, eine Wirtschaftskrise. Das ist auch ein Wirbelsturm. Puff! Sein ganzes Besitztum verschwindet. Und dann sagt Allah, hier liegen Zeichen für diejenigen, die nachdenken. Wallahi, meine liebe Brüder und Schwestern, ohne die Sunna könnten wir diese Vers nicht erklären können. Ohne die Sunna, dann suchen wir in den Ahadith, hat Muhammad s.a.w. darüber etwas gesagt, haben die Sahaba darüber etwas gesagt, aber Alhamdulillah, haben wir gefunden. In Sahih al-Bukhari haben wir diese Stelle gefunden. Und deswegen, Koran ohne Sunna ist wie ein Körper ohne Kopf. Ja, geht nicht. Wie ein Auto ohne Bremse, ohne, weiß ich nicht, ohne Lenkrad. Geht nicht. Allah Ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Wir haben dir diese Ermahnung herabgesandt und noch zusätzlich was? Die Weisheit, das was er ausspricht. Noch dazu. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, nicht dass die Zeit kommen wird, das ist unsere Zeit, nicht dass die Zeit kommen wird und einer von den Muslimen sich auf seine Liege hinlegt und sagt, hey Leute, reicht euch nur Koran. Was ist Sunnah? Was ist Bukhari? Reicht nur Koran. Was im Koran haram ist, ist haram. Was im Koran erlaubt ist, dann ist es erlaubt. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Kommentar hierzu. Ala wa inni ut, passt auf. Ich habe zwei Dinge bekommen von Allah. Ich habe den Koran bekommen, und nochmal das Gleiche dazu. Das ist die Weisheit, die er ihm eingegeben hat, womit er spricht. Also, das ist eine Sache, die abgehackt ist. Einer, der nicht an Sunna glaubt, kein Muslim. Geht nicht. Geht nicht. Dann lass uns mal diesen Vers von Sunna mal gucken. In Sahih al-Bukhari finden wir, dass einmal der Präsident der Muslime, und ich sage mit Absicht Präsident, das ist der Kalif, der zweite Kalif, Umar ibn al-Khattab. Ich sage mit Absicht der Präsident, damit wir den Sinneha kennen. Das ist einer, der einen großen Staat verwaltet und regiert. Der entspannt sich bis, oder die geht bis Syrien und bis Nahen Osten und dann bis China und bis Persien und so. Und er sitzt in seinem Thron unter einem Baum, in einem Teppich. Aber ein großer Kalif, er sitzt mit seinen Beratern, die größten, älteren, Rechtsgelehrten von den Gefährten von Mohammed Sassen, ausgewählte. Das sind die Berater. Allahu Akbar, hört mal, wie ein Präsident, was ein Gespräch zwischen einem Präsident und seinem Berater ist. Wir wünschen uns, dass unsere muslimischen Führer mit ihren Beratern auch mal ab und zu so ein Gespräch halten. In ihre Sitzungen. Dann liest Umar ibn Khattab diese Vers mit seinen Beratern. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ له بتجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر الايه und dann fragt der Allahu a'lam sagt Allah weiß es am besten dann weiß er ja er sagt Allah sie sagen Allahu a'lam Umar ibn Khattab war zornig über ihren Antwort فغضب عمر وقال قولوا نعلم او لا نعلم. Dann ist Umar zornig geworden und sagte, hey, sagt entweder, wir wissen es oder wir wissen es nicht. Warum? Warum ist er zornig, obwohl es eigentlich so in der Sunna ist, dass man sagt, Allahu A'lam, es liegt da ein Geheimnis. Denn unter den Beratern, den älteren Beratern sitzt ein kleiner Jüngling, 11 oder 12 Jahre alt, aber ein Berg im Wissen. Der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, er war gerade 10 oder 11 Jahre alt. Also in diesen Gelegenheit war er vielleicht höchstens mal 13, 14. Denn Abu Bakr war ja nur 2 Jahre in Khilafa. Alles klar? Aber warum wollte er so? Er sagt ihm, weil Abdullah ibn Abbas, der kleine Jüngling, von Umar, von dem Präsident ausgewählt wurde, dass er unter den Beratern ist. Berater? 13 Jahre alt und Berater für den Präsident? Die Sahaba, die Gefährten, haben sich immer darüber geärgert. Und sie sagten ihm, geh mal zu Mama. Ja? Und sie sagten ihm immer, lass doch den Jüngling von unseren Reihen weg. Unsere Kinder sehen ihn immer, dass er mit uns reingeht und sie fühlen sich schlecht. Lass ihn mal raus, erst wenn er groß wird, dann kann er. Aber Umar ibn al-Khattab liebt den Cousin von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat ihn bevorzugt immer. Denn er weiß, dass drinnen bei ihm, dass dort viel Wissen steckt. Und er weiß, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein besonderes Bittgebet extra für ihn gemacht hat. Extra für ihn. Was ist dieses Bittgebet? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allahumma faqihhu fi d-din wa allimhu at-ta'wil. O Allah, gib ihm fundiertes Wissen in der Religion und gib ihm die Fähigkeit, deine Worte zu erläutern. Wer hat dieses Bittgebet gemacht? Das ist nicht X und Y, sondern Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seine Worte gehen direkt zu Allah ta'ala. Und so war er auch, Abdullah ibn Abbas, Hibrul Ummah. Der größte Gelehrten dieser Umma nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas, was ist? Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, oh Allah, gib ihm die Fähigkeit, deine Worte, was? Gut zu erläutern. Es gibt 2 Tafsir-Arten. Tafsir, es gibt 2 Tafsir. Tafsiru kalamillah wa tafsiru muradillah. Erläuterung von den Worten Allahs und Erläuterung von dem Sinn und von dem Gewollten von den Worten Allahs. Was Allah damit sagen will. Das 2. Tafsir, nicht jeder kann das. 1. Tafsir, linguistisch. Wenn du die arabische Sprache für ein paar Jahre gut studierst und dann die Mittel dafür, kannst du auch die Worte, was ist Jannah, was ist Rabwa, was ist Wabil, was ist, und dann kannst du erklären. Aber das ist nicht die eigentliche Tafsir. Eigentliche Tafsir, dass du weißt, was Allah dir sagen will. Und deswegen Abdullah ibn Abbas. Umar ibn Khattab war so zornig, weil er will ihnen zeigen, ihr wisst nicht, ihr Ältere, aber der kleine Jüngling wird wissen. Das ist alles. Deswegen sagt er, قولوا نعلم أو لا نعلم. Spricht, sagt, wir wissen oder wir wissen nicht. Denn er hatte mehrmals ein paar Tafsir, was? Gegeben von Koran. Einmal saß er auch in einer Runde und dann las er Umar ibn Khattab إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Das kennen wir alle, ja? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Vers, jeder Muslim kennt das. Umar ibn Khattab liest dieser Vers. Die lautet sinngemäß, wenn die Hilfe von Allah kommt, und du siehst, oh Muhammad, du siehst, dass die Menschen in Scharen zu der Religion reintreten, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Und bitte ihn um Vergebung. Dann hat Umar ibn Khattab die Berater gefragt, erklärt mir mal diesen Vers, Surat al-Nasr. Dann sagen sie alle, ja, das heißt, wenn die Eroberung von Mekka kommt, da, wo die Menschen alle zum Islam eingetreten sind von allen Stämmen. Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lobpreise Allah. Das heißt, danke ihm für diese Hilfe und bitte ihm um Vergebung und tue das. Das, was sie verstanden haben. Dann sagt er zu dem Jüngling, und du? Denkst du das Gleiche? Er sagt ihm, nein, total anderes. Dann, was meinst du über die? Dann sagt Abdullah ibn Abbas, dieser Vers sagt, Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du wirst demnächst sterben. Versteht man das? Wenn die Hilfe kommt und die Menschen in Scharen kommen, lobpreise Allah und bitte ihm um Vergebung. Er sagt, Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demnächst wirst du sterben. Umar ibn Khattab lacht und er sagt, Wallahi, das, was ich über diesen Vers auch kenne. Genau diese Erläuterung. Warum? Das ist ja, als ob Allah ta'ala zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Zeit kommt, wo alle Stämme in Scharen zum Islam kommen, dein Auftrag wurde schon erledigt. Du hast deine Arbeit auf dem Boden gemacht. Jetzt, was machst du? Statt dass du jetzt da und da. Jetzt lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Das heißt, bereite dich seelisch für das Treffen mit deinem Herrn, denn demnächst kommst du zu ihm. Sterben. Ha? Hier dieser Vers. Er sagt ihnen, wisst ihr nicht? Sie sagen, wir wissen nicht. Dann kommt Abdullah ibn Abbas, der kleine Jüngling, und sagt, Fi nafsi minha shay'un ya amir al-mu'minin. Bei mir drinnen, ich habe paar Dinge zu erzählen über dieser Vers. Aber er traute sich nicht, weil er immer, lass den Jungen raus. Er traut sich noch nicht. Dann sagt ihm Umar ibn Khattab, قُلْ يَبْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. Sprich, o Cousin des gesamten Allahs, und unterschätze dich nicht. Also er gibt ihm Kraft und Motivation. Deswegen, kleine Kinder, sie können manchmal Weisheiten geben. Ha? Er sagt ihm, unterschätze dich nicht, sprich. Da sagen wir jetzt zu den Psychologen und Erziehungswissenschaftlern, der Islam fordert uns oder ruft uns dazu, die Kinder zu motivieren und ihre Meinung zu nehmen. Das, was die Muslime machen, das ist eine andere Sache. Aber Islam ist das. Das ist Islam. Die Kinder, du musst sie motivieren. Und sie müssen kreativ sein. Genauso wie Umar mit dem kleinen Jüngling. Er sagt ihm, unterschätze dich nicht, du bist sehr gut. Sag mal. Und dann sagt er ihm der Vers, was das heißt mit Garten und Rebstöcke und Durcheil von Wäschen und dieser Wirbelsturm. Was ist das alles? Er sagt ihm, Allah hat hier ein Gleichnis gegeben von einem Mann bzw. einer Frau. Von einem, der sein ganzes Leben auf dem Weg Allahs war. Immer auf gute Taten. Koran, Gebet, Fasten, Pilgern, alles hat er immer sein ganzes Leben. Bis er einen hohen Alter erreicht hat, wo er seine Taten braucht. Und dann kommt der Satan zu ihm. Und er öffnet ihm Türen zur Versuchung. Und er geht in diesen Türen rein. Kurz vor dem Sterben, 2 Jahren, 3 Jahren. Und dann geht er rein. Und dann geht und ertrinkt sich in den Sünden und in den Sinne und schlimmen Dingen, bis seine ganze gute Taten nicht mehr zu sehen sind vor den vielen schlechten Taten. Und dann stirbt er auf einmal und verliert das Ganze, was er im Leben geleistet hat. Oh, wenn uns das trifft. Mein lieber Bruder, du bist niemals in Sicherheit. Und guckt mal, die Weisheiten von Allah, wie er dieses Beispiel deutlich gegeben hat. Stellt euch mal vor, du bist alt geworden, 80 Jahre. Am meisten braucht man das Geld, wenn man alt ist, richtig oder nicht? Warum? Kannst du nicht mehr arbeiten gehen, keine Kraft mehr. Der Rücken ist krumm, weiße Haare sind überall. Wenn du sitzen willst, brauchst du 10 Minuten, um zu sitzen. Wenn du aufstehen willst, brauchst du 20 Minuten, um aufzustehen. Wenn du duschen willst, da brauchen wir einen Tag vielleicht. Und so, man kann nicht mehr, 80 Jahre. Und es ist ein natürlicher Effekt, dass man das Geld spart für Zukunft. Aber man muss nicht so an das Geld denken, so wie dieser Mann, denn der Wirbelsturm kann immer kommen. Passt auf, Muhammad s.a.w. hat immer ein Dua gesagt. Allahumma ja'al. أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. O Allah, breite mir meine Versorgung, wenn ich so alt werde und meine Ende nähere. Denn da braucht man am meisten Geld. Deswegen sehen wir so viele Arme gesehen, so viele arme Menschen, die Ärmsten. Sie blockieren das Geld auf ein Konto und lassen das erst, wenn er 64 oder 70 Jahre alt ist, und er nimmt sie raus und dann nach ein paar Jahren stirbt er. Ja? Oder sie machen Altersversorgung und Rentenversicherung und Angst und so. Nicht, dass ich geschmissen werde, ich brauche ein Altersheim und jenes und so. Und man spart so viel Geld. Warum? Weil man am Ende schwach ist. Stellt euch mal vor, dieses Beispiel, Allah sagt, der Mann ist alt und er hat noch kleine Kinder, schwach, die ihm nicht helfen können. Das heißt, er hat Verantwortung. Und dann kommt der Wirbelsturm. So ist das Gleiche mit jemandem, der die ganze Zeit auf dem guten Weg war. Gute Hasanat, Gebet, Fasten, Koran gelesen, Sadaqat. Und auf einmal, im hohen Alter, beginnt er, wal'iyadu billah, in die Irre zu gehen und dem Shaitan, wal'iyadu billah, zu folgen. Und dann verliert er das Ganze. Meine liebe Brüder und Schwestern, das Thema für heute ist, wie wird dein Ende sein? Wie wird dein Ende sein? Willst du ein gutes Ende haben oder ein schlechtes Ende? Wie kann ich auf dem Weg Allahs bis zum Tod befestigt werden? Was sind die Hilfsmittel, die ich nehme, damit ich auf dem Weg befestigt bleibe? Es ist nicht selbstverständlich, mein lieber Bruder. Und lasse dich nicht betören und täuschen von deinen Taten. Denn alles hat mit dem Ende zu tun. Innama al-a'malu bil-khawatim. Die Taten hängen von dem Ende ab, wie dein Ende ist. Egal, was du gemacht hast, wie ist dein Ende? Deswegen, viele haben gute Taten gemacht, aber wal-iyadu billah, durch Irre haben sie ein schlechtes Ende. Einmal Muhammad sallallahu alaihi wasallam war er in einer Schlacht und ein Mann kommt und er hat gekämpft, er war ein sehr, sehr starker Mann. So dass die Sahaba, die Gefährten sagen, oh, dieser Mann, er hat ja am besten gekämpft. Er war stark, mutig, er kämpft für Allah und so. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört und sagt, nein, nein, dieser Mann ist in der Hölle. Einer hat das gehört, er ist dem Mann gefolgt. Und dann guckt er verfolgt ihn in der Schlacht. Was ist passiert? Er hat gesagt, er kam zurück zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach der Schlacht. Er sagt ihm, ja Rasulallah, ashhadu bihaqqin annaka Rasulullah. Ich bezeuge, dass du dem Gesandten Allahs bist. Er sagt ihm, hey, was willst du sagen? Das wissen wir ja. Was willst du sagen? Er sagt ihm, ja Rasulallah, du hast uns über die Person so und so und so gesagt, dass er in Jahannam ist. Ich habe ihn verfolgt. Weißt du, was er gemacht hat, ja Rasulullah? Was? Er sagte, er war bei der Schlacht und er hat Verletzungen erlitten. Und er hat gleich Hoffnung verloren. Was hat er gemacht? Er hat sein Schwert genommen oder sein Pfeil und er hat das auf dem Boden befestigt, weil er verletzt war. Er kam mit seiner Brust oder mit seinem Bauch und dann hat er sich umgebracht. Er hat sich umgebracht. Durch Verletzung hat er die Hoffnung verloren, hat sich umgebracht. Ende. Schlecht. Alles schlecht, sagen die Deutschen. Richtig? Wallahi, das ist Gutes. Passt zu unseren. Ende schlecht, alles schlecht. Egal, was du gemacht hast. Yani, mach mal 2 Stunden ein wunderschönes Kuchen und mit schönen, weiß ich nicht, rötlichen Farben und Zucker und alles Mögliche. Und 2 Stunden Arbeit und dann gib das dein Kind oder bring mal da rein. Alles weg. Ende schlecht, alles schlecht. Keiner kann diesen Kuchen mehr essen. Das ist das Gleiche. Wir passen auf unser Ende, wie unser Ende sein wird. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعًا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فيموت على ذلك ويلقى في النار. Manche leben und tun die Werke und die Taten von den Paradiesbewohnern, bis sie nur einen Ellenbogen Entfernung haben bis zum Paradies. Und dann was macht er? Dann macht er die Taten von den Höllenbewohnern. Und dann stirbt er darauf und geht, wal'iyadu billah, in die Hölle. Lass dich, mein Bruder, nicht täuschen von deinen Taten. Und sag nicht, ich habe gelernt. Ich kenne das, ich kenne Tawhid, ich kenne Aqidah und ich kenne das und jenes. Alles wird dir nicht nutzen, wenn dein Ende so schlecht ist, mein lieber Bruder. Und deswegen
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber pflegte immer ein Dua zu sagen. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Änderer der Herzenzustände, erändere die Zustände des Herzens. Befestige mein Herz auf deinem Weg, bitte. Das sagt wer? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, befestige bitte mein Herz weiter. Dann sagt Umm Salama, awa inna al-qulub la tataqallab. O Gesandte Allahs, ändern sich die Herzen, ändern sie ihre Zustände? Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal quluba
bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa ma sha'.
Die Herzen sind zwischen zwei Fingern von den Fingern des Barmherzigen, des Barmherzigen. Er ändert sie, wie er möchte. Mein lieber Bruder, du musst eins verinnerlichen, dass du ohne Allahs Rechtleitung nichts bist. Sag, ja Rab, ich kann nichts. Du kannst und ich kann nichts. Du weißt, ich weiß nichts. Du bist der Stärkste, ich bin der Schwächste. So, das ist Islam. Unterwerfung, Demut, komm runter, runter. Deswegen müssen wir den Stirn und die Nase, das, was wir besitzen, ist Gesicht. Das ist unsere Persönlichkeit. Und dann kommst du auf den Boden. Damit du ihm sagst, ja Allah, ich habe meine Kräfte, ich zähle nicht auf meine Kräfte, auf mein Geld, auf meine Macht, auf meine Familie. Nur auf dich. Wallahi, ohne dich, ja Allah, werde ich verlieren. Ohne deine Barmherzigkeit werde ich in die Irre gehen. Ja Allah, lass mich bitte nicht in die Irre gehen. Lass mich nicht in die Irre gehen. Wallahi, so viele Brüder, so viele Leute, meine lieben Brüder, sie haben so viele gute Taten getan. Und dann ein Wort haben sie gesagt, was Allahs Zorn erregt hat. Und das ist schlimm. So dass ihre Herzen verschlossen wurden und wal'iyadu billah in die Irre gehen. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَلَفَّظُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. Und manche sprechen ein Wort, was Allahs Zorn erregt, und dadurch landen sie 70 Jahre tief in die Hölle. Durch ein Wort. Durch ein Wort. Und viele haben schlechtes Leben gehabt und am Ende haben sie es gut getan. Und ich kenne persönlich ein Beispiel von unserer Straße in Marokko. Von einem Mann, ein junger Mann, 35 Jahre alt oder 38 Jahre. Er hatte schlechtes Leben gehabt. So, seitdem ich Kind war, bis ich Marokko verlassen habe, kenne ich ihn nur mit einer Art und Weise. Immer betrunken. Niemals habe ich ihn wach gefunden. Morgen, Abend, er hat immer seine Flasche mit sich. Wein oder Bier, das ist nichts bei ihm. Sack, oder wie heißt das? Nur richtiges Alkohol. Immer, wal'iyadu billah. Und der Mann hatte eine was? Whisky, ja? Heißt das Whisky? Wie weißt du das? Wie weißt du das? Nein. Ha? In Cottbus oder wo? Alles klar. Gut. Brauchst du nicht zu erzählen. La hawla wa la quwwata.